Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Wie viel Digitales verträgt der Mensch? Geheimdienstliche Überwachung, permanente Erreichbarkeit, Informationsüberflutung. Die Nebenwirkungen der Digitalisierung sind schon lange ein Thema. Da kann nur eines helfen: Verzicht. Analog ist das neue Bio. Diesen Trend hat der Autor André Wilkens ausgerufen. Und wie das genau aussehen soll, das erklärt er uns in dieser Sendung. Damit herzlich willkommen zu Breitband mit Vera Linz und
Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. Und wir werden heute eine der wichtigsten Fragen der Menschheit klären. Haben Sie die richtigen Freunde? Sie können Ihrem Gefühl vertrauen oder sich auf Algorithmen verlassen. Wir stellen die App PeopleKeeper vor, die Beziehungen einer knallharten Kosten-Nutzen-Rechnung unterzieht.
Außerdem hinterfragen wir einen lang anhaltenden Hype. Arbeiten wann und wo immer man möchte. Das versprechen sogenannte Coworking Spaces. Macht das Arbeit innovativer?
Und wir tauchen tief in das Innere von Computerspielen. Auf der Games Developer Conference in San Francisco werden derzeit neue Entwicklerkonditionen für sogenannte Spiele-Engines vorgestellt.
Und die Netzmusik dreht sich heute um Schlaflosigkeit, um tiefe Emotionen und eine zerbrochene Beziehung. In jedem Fall zielt sie immer mitten ins Herz, wie auch dieses Stück von Great White Buffalo.
Der weiße Büffel steht im Englischen für die erste große Liebe, weil er so selten zu finden ist. Das muss wohl auch der Anspruch der gleichnamigen Indie-Band aus Los Angeles gewesen sein. Musik zu machen, die unvergessen bleibt. Von ihrem aktuellen Mini-Album Fang hören wir den Song Detroit.
Thank you.
Great White Buffalo mit dem Stück Detroit hier bei Breitband. Was haben digitale Technologien mit Massentierhaltung oder mit Surfen im Netz mit schlechter Ernährung zu tun? Der Berliner Politikwissenschaftler André Wilkens sieht da durchaus Parallelen. Beides ruft nämlich unerwünschte Nebenwirkungen hervor.
Bei Lebensmitteln hat sich ja deswegen eine Gegenbewegung entwickelt. In den 70er Jahren schon entstanden Naturkostläden, damals die Vorläufer der Biobewegung, die gesündere Kost für besser Betuchte anbietet und sich inzwischen auch als profitabler Wirtschaftszweig etabliert hat.
Ja, und einen ähnlichen Trend prognostizierte Wilkens jetzt für das digitale Zeitalter. Analog ist das neue Bio, so lautet seine Zukunftsvision. Sprich, wer gesünder leben will, tue dies besser analog statt digital, zumindest wer sich's leisten kann.
Das klingt für uns ganz stark nach Entweder-Oder, nach einer Abkehr von der digitalen Welt. Diese Idee erscheint uns erstmal sehr unrealistisch. Deswegen haben wir André Wilkens zunächst gebeten, uns die Analogie bio-analog genau zu erklären.
Ich stand in meiner Straße, wo ich wohne, irgendwann vor so einem Laden und da waren auf einmal Videos drin. In dem Laden ist so eine Hipsterstraße, es sind nur tolle, coole Sachen. Vor allem so eine IKEA-Regale mit Videos. Und da kam mir diese Idee in den Kopf, analog ist das neue Bio, weil der Laden einfach nicht zumachte. Ich dachte, nach 2 Wochen ist der zu und da kommt der nächste Hipsterladen rein und der machte einfach nicht zu. Und dann dachte ich, vielleicht ist da ein Trend drin und der Trend geht in Richtung analog. Und dann habe ich mir mal überlegt, was da eigentlich alles heißt, analog und so. Und analog ist ja eine Sache, die war mal Mainstream. Dann kam digital, jetzt ist digital Mainstream und vielleicht gibt es eine Richtung, die geht wieder in Richtung analog und so war es eigentlich ähnlich mit der Landwirtschaft. Früher war sozusagen Bio, war Mainstream, dann wurde Landwirtschaft industrialisiert und dann gab es einen Trend zurück zu Bio in Richtung nachhaltige Landwirtschaft und so sehe es ähnlich bei der Digitalisierung.
Bei Bio geht es ja um Systemverbesserung, bei analog und digital, da geht es ja eher um Schwarz-Weiß. Also Ihr Vorschlag klingt nach Schwarz-Weiß. Wie sinnvoll ist das?
Klingt es nach Schwarz-Weiß?
Ja.
Gut, sehe ich nicht so. Also ich sehe das eher dialektisch. Ich bin ja kein Analogiker, wenn es so einen Begriff überhaupt geben würde, sondern einer, der sich in beiden Welten wohlfühlt. Aber ich will nicht, dass die analoge Welt verschwindet. Das ist mein Thema.
Was sollte denn unbedingt analog stattfinden in der Zukunft aus Ihrer Sicht?
Orte und Kuration sind für mich wichtig. Also wenn jemand einen Laden hat, sozusagen Bricks and Mortar, ist da, was in dem Laden gibt, ist irgendwie kuratiert, ist irgendwie zusammengestellt von irgendjemand persönlich. Bei Büchern und Buchläden und Bibliotheken ist halt natürlich besonders, weil es hat ja auch einen intellektuellen Wert. Diese physischen Orte finde ich wichtig, weil da passiert ja wahnsinnig viel als Nebenprodukt. Man geht nicht nur hin, um was zu kaufen, sondern man unterhält sich mit anderen Leuten, man fasst irgendwas an, findet vielleicht sogar Freunde oder Liebhaber oder sonst irgendwas. Ja? Bars sind so eine Sachen, Restaurants, also alles physische Orte, die meiner Meinung nach nicht analog nicht bieten kann.
Um bei den Beispielen zu bleiben, es gibt, also gerade daher finde ich sozusagen, kann man das gut sehen, also um bei den Videotheken zum Beispiel zu bleiben, das sind ja vor allen Dingen, also wir sind hier in Berlin, da gibt es vor allen Dingen die großen Systemvideotheken, wo es eher eine unangenehme Aufgabe ist, sich den Film auszuleihen und das wird natürlich nicht kuratiert, sondern wird auch von zentral vorgegeben und es gab neulich auch Artikel über Buchhändler oder kleine Verleger, die gesagt haben, es ist ganz schwierig in einem Buchhandel vor Ort nochmal was anderes unterzubringen als einen Bestseller, weil diese kleinen Läden natürlich genau das ausstellen, was gut verkauft wird. Also auch da eigentlich keine Kuration. Mhm. Ist Ihre Kritik dann also nicht eher eine Kritik an der Gesellschaft, also der Veralgorithmisierung der Gesellschaft und nicht der Orte?
Ja, also ich stelle mir auch, sagen wir, nicht die Systemfrage, aber die Effizienzfrage. Geht es denn in unserem Leben als Mensch nur um Effizienz? Um Effizienz sind wir dann gebaut, um immer effizienter zu werden, um jede Mikrosekunde unseres Lebens so effizient wie möglich zu gestalten. Und das ist eigentlich das Versprechen von digital. Und da glaube ich, ich jedenfalls bin nicht dazu gebaut.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch über die Sorgen, die Sie haben mit der Digitalisierung. Einmal die permanente Überwachung, dann diese Effizienz, dass man sich ständig selbst vermisst, dass wir als Menschen von der Gesellschaft permanent selbst vermessen werden. Der Trend geht ja dahin. Was denken Sie denn, wird besser oder was wird anders, wenn wir uns in welcher Form auch immer wieder mehr ins Analoge bewegen?
wir leben ja noch zum größten Teil analog. Wir leben ja nicht nur digital. Ich will bloß sagen, dass wir uns nicht zum Schluss wegdigitalisieren. Wir sollten vieles von dem bewahren, was wir jetzt noch haben und was jetzt noch analog ist. Und nicht in so eine Zukunft stürmen, wo wir wie bei Star Trek irgendwie algorithmisch irgendwo hin und her geschubst werden. Das ist eine Zukunft, die vielleicht wie Science Fiction aussieht, aber vieles, was wir jetzt machen, war vor 20 Jahren auch noch Science Fiction. Ich glaube, es geht um das Bewahren von Dingen, die uns als Mensch ausmachen. Und ich habe sie als Kurzform im Prinzip als analog beschrieben.
Das klingt so, als ob wir uns sozusagen im Digitalen Rückzugsräume bewahren müssten, bevor uns das Digitale ganz übermannt. Und da könnte man sich auch fragen, ist es nicht vielleicht sinnvoller, nicht diese Rückzugsräume aufrechtzuerhalten, sondern viel eher das Digitale so zu verändern, dass es sich an unsere menschliche Lebensweise, und da scheint es ja darum zu gehen, dass es sich da anpasst, also dass man nicht diese Trennung braucht, sondern einfach das digitale System verändert?
Wie soll die Digitalisierung aussehen? Wie viel Daten wollen wir eigentlich hergeben? Sollte jeder Mensch Zugang zu den Daten haben, sollen vielleicht Daten sogar besteuert werden? Wenn Daten der Rohstoff des neuen Jahrtausends sind, sollen es Datenbanken geben, die tatsächlich ähnlich wie Banken funktionieren? Welche Rolle hat Politik? Können wir da überhaupt mitreden? Also das ist ein Teil, mit dem ich mich im Buch beschäftige und am Anfang gar nicht gedacht habe, dass ich mich damit beschäftigen muss, weil da gibt es ja andere Leute.
Aber das, was Sie jetzt sagen, das ist ja nicht analog. Das sind ja sozusagen digitale Lösungen für die Digitalisierung. Ist der Titel dann nicht vielleicht doch ein bisschen irreführend oder diese Analogie, die Sie da geschaffen haben?
Nein, ich glaube nicht. Analog ist das neue Bio, heißt ja auch ganz klar, analog ist Nische. Also wenn man analog mit Bio vergleicht, ungefähr 6% des Umsatzes in der Landwirtschaft und was man im Supermarkt kaufen kann, ist tatsächlich Bio. Der Rest ist industrialisierte Landwirtschaft. Also so weit will ich ja noch nicht mal gehen. Ich will ja nicht sagen, dass wir nachher nur noch 6% übrig haben in unserer Gesellschaft. Das wäre ja dramatisch. Deshalb denke ich, der Vergleich analog und Bio ist vor allem gedacht in Richtung: Lass uns Sachen bewahren, die wir denken, nicht hergeben zu können.
Analog ist das neue Bio, meint der Autor André Wilkens. Und so heißt auch sein Buch, das am Montag im Metrolith Verlag erscheint. So, Markus, und jetzt dein Einsatz.
Ja, bitte.
Analog ist das neue Bio? Fragezeichen.
Ich bin bis zum Schluss mit diesem Vergleich nicht wahr geworden, weil bis zum Schluss sich mir der Eindruck sozusagen immer noch aufgedrängt hat, dass es da so einen Gegensatz gibt, der da aufgestellt wird, nämlich, dass das Digitale Dinge komplett verändert und abschafft und dass daraus die Schlussfolgerung ist, wenn etwas abgeschafft wird, was uns lieb ist, dann müssen wir das also bewahren. Das heißt, es gibt nur dieses, es ist ganz neu oder es wird halt abgeschafft. Und ich sehe das nicht so. Ich sehe einfach sozusagen, das Digitale, das wandert halt irgendwie in die Welten und Lebensräume rein. Und natürlich muss man darüber diskutieren, wie das passiert. Aber ich denke eher, es geht um die richtige Anwendung und nicht ums An oder Aus. Das wiederum ist ja schon wieder sehr binär und damit digital. Und deswegen kann ich dieser Analogie nicht so ganz folgen.
Also interessant wäre die Frage, wie beide Bereiche verschmelzen, auf sinnvolle Weise.
So sieht's aus.
Dass der Mensch ein Mensch bleibt. Was natürlich wieder neue Fragen aufwirft.
Das stimmt. Aber ich glaube, diese Analogie ist vielleicht schon vorbei einfach.
Wir hören jetzt schon die Musik, die wir jetzt noch ansagen. 2 Jahre hat es gedauert und jetzt müssen wir noch 2 Tage warten. Dann erscheint das neue Album Pose des Elektronikkünstlers Indian Wells bei Bad Panda Records.
Der Vorgänger Night Drops ist komplett am Laptop entstanden. Für Pause hat Indian Wells nun auch mit echten Instrumenten experimentiert. Einen Vorgeschmack, wie die neue Platte klingen wird, gibt es jetzt schon. Den Track Alcantara ist als kostenloser Download im Netz erhältlich und jetzt hier zu hören. We'll be right back. Alcantara von Indian Wells, ein musikalischer Vorgeschmack auf das Album Pause, das in 2 Tagen erscheinen wird. Wir haben ja gerade hier darüber gesprochen, dass analog das neue Bio sein könnte, also quasi der neue Luxus ist, das Undigitale. Viele leisten sich jedoch nach wie vor den Luxus, sich immer mehr Entscheidungen durch intelligente Algorithmen abnehmen zu lassen.
Genau, denn Online-Händler wissen, was wir kaufen wollen, bevor wir es tun. Soziale Netzwerke wissen, was wir essen wollen, bevor wir es essen, und filtern alles raus. Und Dating-Seiten und Apps finden das perfekte Match durch unsere statistischen Werte.
Das passiert momentan zumindest alles nur auf der virtuellen Ebene zwischen Mensch und Algorithmus. Wenn es um die zwischenmenschlichen Bekanntschaften geht, um Menschen, die man sozusagen face-to-face trifft, hilft bisher noch kein Programm weiter. Aber lassen sich nicht vielleicht auch schon bestehende Freundschaften einer knallharten Kosten-Nutzen-Rechnung unterziehen und damit optimieren?
Ja, klingt so ein bisschen irre, aber die Macher der App PeopleKeeper halten das für möglich. Ihre App soll helfen herauszufinden, welcher Freund oder Bekannter einem gut tut und wen man besser dorthin schickt, wo der Pfeffer wächst. Klingt wirklich abenteuerlich, war aber unserem Autor Jochen Dreier einen Versuch wert.
So, Franzi, App installiert?
Ja.
Wie sieht's aus?
Startklar. Sieht übersichtlich aus.
Farblich?
Gelb, weiß, schwarz.
Da ja, ist man sich ja heutzutage nicht mehr so sicher, wenn es im Internet geht, welche Farben.
Meine Freundin Franzi ist jetzt Labormaus und ich Versuchsleiter. Denn anstatt die App PeopleKeeper selbst zu testen, bitte ich sie ein paar Tage damit, ihren Alltag zu begleiten. Ihre Grundvoraussetzungen sind perfekt. Sie besitzt ein iPhone und kann somit das Programm installieren. Momentan ist die App nämlich nur für Apple-Telefone erhältlich. Sie ist bei Facebook, sie hat einen Beruf, der viele Treffen und viel Kommunikation fordert und somit viel Potenzial für direkte zwischenmenschliche Interaktion hat.
Okay, dann entlasse ich dich jetzt mal. Viel Glück und Erfolg.
Die Funktion von PeopleKeeper ist schnell erklärt. Nach Installation importiert man seine Facebook-Kontakte und kann anschließend die Begegnung mit seinen Facebook-Freunden im echten Leben bewerten. Aus der Summe der Bewertungen berechnet die App, welche Person einem persönlich gut tut oder ob man sie in Zukunft besser meiden sollte. Mit einem optionalen Pulsmessgerät lässt sich die Freundebewertung per App auch automatisieren. Aufgeregtes Herzklopfen, genervtes Herzrasen oder entspanntes Pochern, das ermittelt PeopleKeeper per Herzfrequenzvariabilität. Durch den sich verändernden Herzrhythmus sollen bestimmte Emotionen wie Liebe oder Wut bestimmt werden können. Theoretisch.
Optimize your social life with PeopleKeeper.
Entwickler und Medienkünstler Kyle MacDonald erklärt im Projektvideo, dass die Grundidee der App eigentlich nur unser Verhalten in der Online-Welt in die physische überträgt. Und wie die ersten Testpersonen an der amerikanischen Carnegie Mellon Universität darauf reagierten.
Wir liken bei Facebook, uns gefallen Dinge bei Twitter, wir retweeten. Wir haben ein ziemlich gutes Gefühl, ob Dinge online gut funktionieren. Aber in Persona haben wir das nicht. Nachdem die Studenten erst einmal damit angefangen hatten, PeopleKeeper zu benutzen, wollten sie gar nicht mehr aufhören. Sie wollten alles und jeden liken, jede Interaktion und jede Begegnung.
Everybody and everything even.
Es klingt geradezu logisch. Zumindest für einen Menschen, der viel Zeit im Netz und in sozialen Netzwerken verbringt. Schreibt dort jemand lustige, sympathische oder schlaue Dinge, dann mögen wir das und zeigen es durch Likes oder Favorites. Spammt er oder ist sexistisch, blocken wir ihn. Und nicht nur wir handeln, sondern eben auch der Algorithmus im Hintergrund. Facebook zeigt uns die Nachrichten, die uns interessieren, die Beiträge der Freunde, die uns am besten gefallen. Warum also nicht auch face-to-face die Hilfe eines schlauen Programms in Anspruch nehmen? Andererseits, brauchen wir wirklich eine App, die uns sagt, wer gut für uns ist und wer nicht? Sind wir wirklich schon so abhängig von Computern?
Sometimes it starts to look like a reminder of a.
Natürlich wirkt die App ein wenig wie ein Vorzeichen einer möglichen dystopischen Zukunft. Aber wenn man es mal optimistisch sieht, dann fühlt es sich ganz anders an. Dann stellt man sich eben auch die Frage, welchen positiven Nutzen solch eine App für einen persönlich haben kann.
What are the things that could come from this that are positive?
Entwickler Laura McCarthy und Kyle MacDonald nennen ihre App ein Kunstprojekt mit funktionaler Anwendung. Das Spannungsfeld zwischen menschlicher Beziehung und Technologie beschäftigt die beiden Künstler schon länger. Ihr Google Hangout-Plugin Us Plus beispielsweise analysiert den Gesichtsausdruck der Gesprächspartner beim Videochat und zeigt, wenn man selbst und sein Gegenüber aggressiv, positiv oder traurig aufgelegt ist. Außerdem schaltet es einen automatisch stumm, wenn man zu viel spricht und den anderen nicht zu Wort kommen lässt.
More productivity. More success. Get more out of your conversations. Us plus.
Ich treffe mich wieder mit Versuchsperson Franzi. Ihr Fazit?
Also es ist auf jeden Fall sehr konsequent. Man kriegt so Vorschläge und schon vorgefertigte SMSen, die man einfach nur noch auf Senden drücken kann. Bei Leuten, wo man sich wohlgefühlt hat. Generell wäre man ohne diese App nicht so schnell.
Beim Schreiben jetzt?
In der Reaktion vielleicht.
Achso, du meinst, dass die App zwingt einen ein bisschen dazu, sofort darüber nachzudenken, ob man, wie man sich jetzt gefühlt hat.
Ja, also wenn man dieses Armband hat, die sofort quasi auch feststellt, wie man sich fühlt, ist das sicher einfacher. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jemanden treffe und immer eintrage, dass ich mich mit dem unwohl fühle oder dass ich verärgert bin, also dann weiß man das ja auch von alleine. Also da brauche ich ja keine App dazu, die mir sagt, mit demjenigen treffe ich mich nicht mehr.
Völlig überzeugen konnte Franzi die App nicht, aber vermutlich sollte man es wirklich mit Pulsmessen im Armband nutzen. Ob PeopleKeeper dann aber zu einem besseren Leben führt? Vielleicht geht es darum auch gar nicht. Im Endeffekt halten uns die Entwickler doch mit dem ganzen Projekt einen Spiegel vor. Im Netz liken, favoriten und retweeten wir jeden Tag zig Texte, Videos und Fotos und bewerten damit die Menschen dahinter. PeopleKeeper überträgt das Ganze nur auf die Offline-Welt und fragt gleichzeitig, ob es so etwas überhaupt noch gibt und wenn nicht, warum wir uns dann so unterschiedlich verhalten. Die App provoziert so stark, weil die Aussage, dafür brauche ich kein Computerprogramm, vor vielen Jahren jemand hätte sagen können, als es darum ging, zu telefonieren, eine Pizza zu bestellen, eine Karte zu lesen oder eben mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Eine Idee wie PeopleKeeper könnte durchaus zum nächsten großen Hype werden, dann nicht als Kunstprojekt, sondern als Geschäftsmodell.
Bitte.
Ja, wollten Sie nicht kurz zusammenfassen, wie Sie diese App jetzt finden?
Ich wollte kurz zusammenfassen, dass dieses Stück von Jochen Dreyer kam und du wolltest mich jetzt fragen, ob ich das machen würde in meinem Privatleben.
Oh Gott, das habe ich nicht gemacht und dafür gibt es bestimmt Abzüge in der App.
Ganz
vielen
genau,
Dank.
Genau, denn wir können natürlich unsere Beziehung auch bewerten lassen, Markus. Und da.
Ja?
Aber ich würde, um deine nicht gestellte Frage trotzdem zu beantworten,
vielen Dank.
Ich finde es gar nicht so schlimm, wie es klingt. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen lassen. Allerdings gibt es natürlich auch Menschen, ich weiß nicht, ob du solche in deinem Freundeskreis hast, die einen manchmal total nerven und total wütend machen und trotzdem liebt man die irgendwie.
Aha.
Und da wäre natürlich so eine App schwierig, weil ich glaube, das würde dann zu völlig verzerrten Ergebnissen führen und darum würde ich es dann wahrscheinlich eher doch nicht machen.
Okay.
Und du?
Nee, ich habe gerade überlegt, es ist gar nicht die Frage, ob ich das von der App sagen lassen wollen würde oder nicht. Ich würde mir es generell von niemand sagen lassen wollen, ob jetzt irgendwie ein Freund, also sagen, so einen ständigen Begleiter haben. Es könnte auch ein Mensch sein, der sagt so, naja, den fand es jetzt aber nicht so gut, aber den fand es aber gut, aber den fand es nicht. Das finde ich ganz komisch, weil ich glaube, man hat eine Tendenz dazu, egal wie sehr man sich vornimmt, so einem Ding zu glauben oder nicht zu glauben. Wenn es dann erstmal was gesagt hat, also was wie, nein, der ist schlecht für dich, dann bleibt das wahrscheinlich doch irgendwie hängen und dann begibt man sich auf so komische Pfade und deswegen finde ich das ganze Projekt eher seltsam.
Naja, und vor allem, wenn es rauskommt, ne? Stell dir mal vor, du machst dir dann das, so Notizen so.
Das ist tatsächlich die andere, was ich mich gerade gefragt habe. Die spannende Frage ist nicht so sehr, würde man das selber nutzen oder nicht, sondern die spannende Frage ist eigentlich, wie würde man darauf reagieren, wenn man bemerkt, dass sein eigener Freund so eine App befüttert mit den Daten aus den eigenen Treffen. Das fände ich wirklich sehr seltsam.
Aber das ist dann so ein bisschen wie heimlich Tagebuch lesen. Das gibt es ja in der analogen Welt. Auch würde ich nie machen, schon allein aus diesem Grund, weil es, glaube ich, ganz schlimm ist, wenn man dann so Sachen liest.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, die sagen, du hast halt ein Treffen mit jemandem und merkst sozusagen, wie der an seinem Armband rumfingert und
ach
dann
so,
was
ja
eingibt
oh,
und denkst
ja
dann so, aber Moment mal, bewertet der gerade irgendwie unser Treffen hier? Was ist denn hier los? Da gibt es Abzüge.
Ja, stimmt. Okay, Musik, ne?
Musik. Schon vor 3 Jahren hat die New Yorker Band Cigarettes After Sex, passt ja auch fast wieder, den Track I'm a Firefighter aufgenommen und auf Bandcamp veröffentlicht. Aber erst im Februar entdeckte Mo Ali aus Alexandria in Ägypten den Song wieder und postete ihn nochmal auf Soundcloud.
Ja, und seitdem gehört er zu Recht, wie wir finden, zu den aktuell beliebtesten Netzmusik-Songs. I'm a Firefighter ist ein tief trauriger, ein wunderschöner Song, bei dem es um den schmerzlichen Verlust einer Liebe und einer zerbrochenen Beziehung geht. Thank you.
Cigarettes After Sex von I'm a Firefighter hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Vor 5 Jahren wurde aus dem angestaubten Gemeinschaftsbüro der moderne Coworking Space. Ein digitales Phänomen, ein Platz, an dem sich all die Freischaffenden treffen, die zur Arbeit nicht mehr brauchen als Laptop und Internet. In Coworking Spaces geht es aber nicht nur darum, Bürofläche zu teilen, sondern auch darum, Netzwerke zu spinnen.
Das mit der Startup-Kultur eng verknüpfte Konzept für nomadenhafte Digitalarbeiter kam natürlich aus dem Silicon Valley in die Metropolen Europas und es begann als Hype. Unsere Autorin Theresa Seckert fragt sich nun, was ist aus diesem Hype geworden? Haben Coworking Spaces das netzbasierte Arbeiten ohne festen Arbeitsplatz verändert?
Ben Scott, der ehemalige Netzpolitikberater von Hillary Clinton, hat mal den schönen Satz gebracht, Innovation entsteht dann, wenn man zusammen frühstücken kann.
Tobias Schwarz, Geschäftsführer beim Blog Netzpiloten, hat sich diesen Satz zu Herzen genommen. In Berlin arbeitet er in Coworking Spaces, dem idealen Arbeitsplatz für Menschen, die computergestützt und weltweit vernetzt arbeiten und keine Lust auf Homeoffice haben. Dafür stellen Unternehmer Büroplätze zur Verfügung, bei denen alles schon da ist. Möbel, schnelles Internet, Telefon, Drucker, vielleicht ein Konferenzraum, um Kunden zu empfangen. Und eben der Frühstückseffekt, die Möglichkeit des Zusammenkommens.
Ich kann vorher wissen, was jemand macht, dass er bunte Bleistifte herstellt. Aber bis wir vielleicht mal zusammen gefrühstückt haben, uns unterhalten haben, weiß ich vielleicht gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber wenn wir quatschen und ein bisschen Ideen spinnen, und das geht besser im persönlichen Gespräch, als wenn wir über Twitter uns jetzt hin und her schreiben, dann entsteht vielleicht was ganz Tolles. Also keine Ahnung, wir nennen es dann Bleistiftjournalismus oder so.
Die Vorteile am Arbeitsplatz, neue Leute kennenzulernen, mit denen man auf kurzem Wege an neuen Projekten arbeiten kann, scheint eine ganze Generation an jungen Freelancern zu begeistern. Innerhalb von nur knapp 5 Jahren hat es die neue Arbeitsform vom Silicon Valley in die Provinz geschafft. Mit dem Vordringen aufs Land hat sich auch das Bild eines Coworking Spaces gewandelt, denn hier kommen die Mieter selten aus der Internet- und Start-up-Branche. Doch auch die Start-Upper aus den Metropolen haben das Arbeiten abseits der großen Stadt für sich entdeckt.
Es ist aber auch, und das ist glaube ich in Paris, in Zürich und auch in Berlin der Fall, mal rauszugehen für ein Wochenende, für einen Workshop. Die Stadt zu verlassen, das Umfeld zu ändern, die Wahrnehmung ein bisschen zu entspannen quasi von der Hauptstadt.
Workation, in Anlehnung an den englischen Begriff Vacation für Urlaub, nennt sich diese neue Form des Arbeitens. Spezielle Workation-Veranstalter bieten Pakete aus Unterkunft, WLAN und Verpflegung im Grünen für den gestressten Digitalarbeiter aus der Großstadt an. Auf der anderen Seite dringt das Coworking-Konzept bis ins Private vor. Das schwedische Startup Hoffice ist das Airbnb der Coworking-Spaces. Freelancer können sich bei der Plattform anmelden und ihre private Wohnung für umsonst als Coworking-Space anbieten. Mehr Flexibilität und Optimierung ist kaum möglich. Vernetztes Arbeiten von überall zu den geringstmöglichen Kosten. Die Share Economy ist vor allem ein Geschäft. Auch Christoph Fahle von Europas größtem Coworking-Anbieter Beta House weiß, dass zeitliche und örtliche Flexibilität sowie ständige Optimierung die Schmiermittel des kollaborativen Arbeitens sind. Deshalb soll in Zukunft ein Mitglied des Berliner Beta-Hauses auch beispielsweise im Beta-Haus Barcelona arbeiten können.
Das wird es ab April richtig professionell geben. Also dann ist jedes Beta-Haus-Mitglied in Berlin auch willkommen in allen anderen Häusern und andersrum. Die Realität sieht aber so aus, dass die Idee super schön ist, dass aber ganz wenige Leute das nur machen.
Dass viele der Coworker gar nicht international unterwegs sind, liegt unter anderem daran, dass sie häufig zu den schlechter bezahlten Arbeitskräften gehören. Sharing Economy und der Hype ums Coworking sind deshalb oft auch Ausdruck einer schlechten ökonomischen Situation junger Freelancer. Schlechte Gehälter und miese Auftragslagen machen billige Bürokonzepte notwendig und zwingen zu permanenter Flexibilität und Selbstoptimierung. Der Soziologe Ulrich Bröckling glaubt, die ständige Auseinandersetzung mit neuen Bedingungen und Konkurrenten setzt die Coworker zusätzlich unter Optimierungszwang.
Jeder hat sich als effizientes Humankapital zu begreifen, das sich dementsprechend zu entwickeln, auszubilden, natürlich lebenslang, versteht sich, zu optimieren, den Systemansprüchen in ständiger Herausforderung veränderlich zu präsentieren hat.
Wer sich diesem Optimierungszwang nicht unterwerfen möchte, sollte die Finger von Coworking lassen. Für die meisten, die so arbeiten, ist das schlichtweg nicht möglich. Bleibt zu hoffen, dass beim gemeinsamen Frühstück genügend Innovationen entstehen, die sich auch finanziell lohnen.
Theresa Sickert über Coworking und den Hype dahinter, der sich doch ein bisschen als Mythos entlarvt hat.
Auch wenn der Name der folgenden Band etwas anderes vermuten lassen mag, hinter SkiWolf stecken drei Männer. Kirill Kovalenko, Nikita Alexandrovich und Danila Romanyuk aus Minsk in Weißrussland machen Post-Punk mit einprägsamen Gitarrenmelodien und prägnantem Schlagzeug.
Ihre aktuelle EP gehört auf den Namen Insomnia. Und was macht man so, wenn man nachts schlaflos ist? Ganz genau, man schaut in die Sterne. Stars heißt der folgende Track von SkiWolf.
So they are, they're ready for flying.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Jan Rehm im Studio. Hallo Jan.
Hallo.
Hallo.
Es geht heute um SSL oder um TLS oder um es verständlicher zu sagen, um das, was wir aus dem Browser als sichere Internetverbindung kennen, also die, die vorne mit HTTPS anfangen.
Eigentlich soll diese Technologie ja den Webverkehr sicherer machen, aber in letzter Zeit werden immer wieder Sicherheitslücken entdeckt. Letztes Jahr gab es Heartbleed, jetzt ganz neu Freak. Jan, was steckt dahinter?
Ja, dahinter steckt eine Sicherheitslücke, die von Forschern aus USA und aus Frankreich gefunden wurde. Ja, und die sieht ganz stark vereinfacht wie folgt aus. Ein Angreifer manipuliert den Verbindungsaufbau, zum Beispiel beim Online-Banking, genau in dem Moment, wenn sich dein Browser ja mit deiner Bank verbinden will. Und dabei zwingt der Angreifer die beiden Beteiligten auf eine ganz schwache Form der Verschlüsselung zurückzufallen. Daher statt einer richtig schön starken, also sicheren Verbindung haben wir danach nur noch eine ganz schwache. Und der Angreifer kann die in extrem kurzer Zeit knacken.
Und das funktioniert überall? Sind da alle betroffen?
Anfangs hieß es, es sei nur Apples Browser Safari, also auf dem Desktop und auf dem Mobilgerät betroffen und die Browser von Android-Telefonen. Mittlerweile ist sicher, dass auch der Internet Explorer betroffen ist und einige Ausgaben von Googles Chrome sind wohl auch anfällig. Löbliche Ausnahme bisher Mozilla Firefox und wer testen will, ob er selber betroffen ist, der kann ins Netz gehen und ja, das Ganze selbst ausprobieren.
Ja, und wir helfen dabei, den passenden Links. Link gibt es auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de und dann bitte Updates einspielen, bevor weiter gesurft wird. Aber Jan, ganz neu sind ja Sicherheitslücken nicht. Erwarten uns in Zukunft noch weitere schwerwiegende Vorfälle?
Ja, also möglicherweise schon. Das Protokoll hinter SSL, TLS ist schon etwas älter und demzufolge hat es im Laufe der Jahre auch ein paar Schwächen geerbt, sagte mir im Vorgespräch der Hacker und Sicherheitsforscher Andreas Bock. Aber er sagt auch, die Schwächen würden mit der Zeit immer weniger. Er vergleicht das so ein bisschen mit den Anfängen der dampfgetriebenen Maschinen.
So ein bisschen ist moderne Software wie in den Anfängen der Dampfmaschine. Ja, da ist auch alle paar Monate mal irgendwo ein Dampfkessel explodiert mit vielen Toten, Gebäude sind eingestürzt, bis man halt die Technologie ausreichend weit im Griff hatte, bis man die Berechnung machen konnte, Erfahrung mit den Materialien hatte, regelmäßige Überwachung eingeführt hat und so weiter und so fort. Der Technische Überwachungsverein hat ja mit Dampfmaschinen angefangen, mit Dampfmaschinendruckkesseln. Und im Prinzip brauchen wir dasselbe in der Softwarewelt auch.
Ja, und das ist laut Andreas Bock sowas wie neue, überprüfte und vor allen Dingen für sicher befundene Implementierung, zum Beispiel eben auch von SSL TLS. Aber wir brauchen wohl auch regelmäßige Überprüfung von sicherheitsrelevanter Software auf Schwachstellen.
Und da müssen wir immer noch hoffen, dass diese Prüfung auch etwas finden. Das ist ja nicht immer der Fall, das sehen wir auch gerade am Untersuchungsausschuss an der NSA-Spiel-Affäre. Der entsprechende Ausschuss zieht sich ja und ein Ergebnis ist bisher immer noch nicht in Reichweite.
In der jüngeren Vergangenheit war der Ausschuss ja dadurch aufgefallen, dass einige Zeugen erstaunlich schweigsam waren. Aber das ist nicht der einzige Ärger. Auch mit den Akten scheint irgendwas nicht zu stimmen. Jan, was ist los?
Ja, etwas nicht stimmen, das gilt sogar in mehrfacher Hinsicht. Denn wie es scheint, ja, sind nicht alle Akten angekommen. Es sollen wohl um die 130 Akten einfach fehlen und dafür habe sich wohl auch der Bundesnachrichtendienst schon entschuldigt. Also diese Akten seien aufgrund eines Versehens dem Untersuchungsausschuss bislang nicht übermittelt worden, schreibt zum Beispiel Zeit Online. Und aufgefallen war das eigentlich nur, weil ein Zeuge Details zu Fällen kannte, zu denen die Unterlagen einfach noch fehlten. Doch damit nicht genug. Einige Parlamentarier sagen, sie hätten das Gefühl, die Akten, also die jetzt auch wirklich übermittelt wurden, die seien fast zu ordentlich. Und vermutet wird jetzt, dass diese Akten ganz speziell für den Ausschuss erst erstellt worden sind.
Na, das kann ja noch heiter werden. Zum Abschluss noch ein Blick zur Konkurrenz. Das Online-Journalismus-Projekt Krautreporter steht kurz vor dem einjährigen Jubiläum des Crowdfunding-Starts.
Aus diesem Anlass soll die Seite ein wenig verändert werden. Was genau haben die Krautreporter vor?
Ganz grob gesagt, umbauen und abspecken. Es geht wie immer ums Geld und das stammt in dem Fall ja von den Mitgliedern von Krautreportern. Und so wird wohl das Format Datensport eingestellt, in dem Jens Schröder versucht hat, mithilfe von Algorithmen Fußballspiele vorherzusagen. Chefredakteur Alexander von Schreit sagt dazu, der Aspekt der gemeinsamen Arbeit an der Methode hat leider nicht ausreichend viele Mitglieder bewegt auf der Webseite. Ebenfalls gestrichen wird die wöchentliche Graphic Novel. Was darüber hinaus wegfällt oder umgebaut wird, ist noch nicht bekannt. Der Mediendienst Turi 2 vermutet, es dürfte dem Chefredakteur darum gehen, das viel kritisierte Projekt im Ansehen seiner Abonnenten zu rehabilitieren und in ein zweites Jahr zu retten.
Na, dabei viel Erfolg. Vielen Dank, Jan, auch für die Medien und Meinungen, die auch in allen Links vertreten sind auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort gibt es auch die nächste Netzmusik von Josh Woodward. Der gehört zu den fleißigsten Musikern des Internets. In den letzten 10 Jahren hat er 11 Alben und insgesamt 200 Songs rausgebracht und alle frei erhältlich unter Creative Commons Lizenz.
Und auch in 2015 gibt es verlässlich guten Nachschub von dem Singer-Songwriter aus Michigan, den wir jetzt hier hören.
On the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know, she keeps it locked up in her pale heart. Wait for it, it's tired and it's true. All she ever knew. She dreams in blue. She dreams in blue. Wait for it. It's all she ever knew. The background hum of city streets and whispers from the neighbors intertwine.
She Dreams in Blue heißt dieses Stück von Josh Woodward. Einer von 22 Songs ist das von seinem neuen Album Only Whispering. Das ist kostenlos zum Download im Netz verfügbar. Und den Link gibt es natürlich auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Seit der ersten Heimkonsole Pong, 2 kleine Striche, ein Quadrat als Ball und eine Linie als Netz, hin zu komplexen 3D-Welten aktueller Ego-Shooter oder orchestralen Inszenierungen von Fantasy-Rollenspielen, haben Computerspiele eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht.
Früher wurden die Spiele ja komplett von Hand programmiert. Heute gibt es dafür sogenannte Spiele-Engines. Die kann man sich, ganz stark vereinfacht gesagt, als Baukastensystem vorstellen, das 3D-Grafik, physikalische Eigenschaften wie Schwerkraft oder Wettereinflüsse und künstliche Intelligenz mitbringt.
Spieleentwicklern macht das die Arbeit einfacher. Sie müssen nicht mehr allzu ausführlich mit der Spiele-Hardware oder den Untiefen der Programmierung sich beschäftigen, sondern können sich ganz auf die Entwicklung des eigentlichen Spiels konzentrieren.
Das hat aber diese Engines zu sehr teuren Werkzeugen gemacht, die sich nur gut betuchte Entwickler leisten konnten, bis jetzt zumindest. Denn passend zur Games Developer Conference in San Francisco wurde angekündigt, dass die bekanntesten Spiele-Engines für kleine Entwickler in Zukunft umsonst verfügbar sein sollen.
Vor Ort bei der Games Developer Conference Conference ist auch Thomas Bremer, Professor für Games Design an der HTW Berlin. Wir haben uns von ihm erklären lassen, was Engines eigentlich können und gefragt, ob diese neuen Preisentwicklungen den Spielemarkt vielleicht revolutionieren werden.
Leider haben wir Herrn Bremer nur telefonisch erreicht. Die Audioqualität kann also nicht mithalten mit den großen Blockbuster-Spielen und auch mit dem, was er uns zu sagen hatte. Als erstes wollen wir von ihm wissen, welche Rolle sogenannte Engines bei der Spieleentwicklung haben.
Man muss sich vorstellen, am Anfang, die ganz allerersten Spiele erforderten quasi Ingenieure, um überhaupt Spiele zu machen. Also ungefähr in den 90er Jahren haben Studios angefangen, sich quasi Lösungen zu bauen, damit sie nicht für jedes Spiel immer wieder von vorne anfangen müssen. So hat das sich das eigentlich entstanden quasi. Sie haben sich Werkzeuge gebaut, damit sie schneller Spiele erstellen können. Zuerst haben es nur einzelne Studios gehabt und jedes Studio musste sich quasi, wenn man so wollte, seine eigene Engine bauen. Das kann man sich vorstellen, was für ein Aufwand das ist. Und dann kam eine Generation, dass einige Studios sich größer geworden sind und diese Engines lizenziert haben. Und das war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr teuer. Also die Unreal Engine, die jetzt freigesetzt worden ist, die hat noch vor etwa 6 bis 7 Jahren wenn ein Studio damit arbeiten wollte, eine 6-stellige Summe kostet. Das muss man sich eigentlich vorstellen, was das für eine Veränderung ist. Man sagt sich einfach, Tausende von Leuten versuchen ein Spiel zu machen und wenn dann eben 2, 3 sehr erfolgreiche dabei sind, dann verdienen wir gutes Geld damit.
Wie arbeitet denn man mit so einer Engine? Und wie viel Freiheit bietet sie denn einem Entwickler oder ist das eher so ein eingeschränkter Baukasten?
Naja, sagen wir mal so, die Freiheit ist ungefähr so, wie ich natürlich einen Text roh schreiben kann und ihn formatieren könnte mit Markup-Zeichen gegenüber einem Word-Processor oder einem Layout-Programm. Es ist im Grunde genommen eine Art Render-Engine, die dafür sorgt, dass die Bilder jetzt erzeugt werden. Es sind sogenannte KI-Engines da drin, die für die Verhaltensweisen des Spiels sorgen. Es sind Animationswerkzeuge da drin, die für die Bewegung sorgen und so geht das weiter. Und dieser Umfang, darin unterscheiden die sich und natürlich in der Zugänglichkeit, da unterscheiden sich die verschiedenen Engines. Und darf eins nicht vergessen, eine Engine ist zwar sehr zugänglich schon für einen Spieleentwickler, aber für einen Laien sieht das immer noch aus wie fast so wie ein Fernsehstudio, auch so komplex aus verschiedenen Geräten besteht, zur Bedienung sozusagen des ganzen Prozesses. So ist eine Engine letztlich auch.
Wo liegen eigentlich die Grenzen von Engines? Oder anders gefragt, besteht nicht die Gefahr, dass Spiele nach Reißbrett entstehen, wenn die Engine alles vorgibt? Wird nicht die Kreativität der Entwickler beschnitten dabei?
Nein, das glaube ich nicht. Also dazu muss man einfach sagen, jede Engine hat gewissermaßen, könnte man sagen, wie so eine Art, das klingt ein bisschen komisch, eine Art Grundklang ist jetzt ein bisschen ein komisches Wort dafür, aber sie hat eine Grundeigenschaft, kann man sagen. Also das heißt, wenn man nicht weiß, mit ihnen umzugehen, dann ist es auch so, dass man im Grunde genommen damit was ein Produkt erstellt, wo man weiß, ja, das ist die und die Engine. Weil man sozusagen diese Grundwerkzeuge davon verwendet und nicht sehr, sehr reflektiert das Ganze einsetzt. Aber das kann man trotzdem durchbrechen. Also man muss sich vorstellen, dass diese Engine ja eigentlich nur ein einfacher Zugang sind zu diesen Grafikkarten, könnte man fast sagen, was das Visuelle angeht. Wenn der Entwickler in der Lage ist, mit der Engine umzugehen, das heißt, wenn er die Begrenzung der Engine kennt, wenn er die Besonderheiten der Engine kennt, dann kann er auch diese, könnte man sagen, diese Begrenzung der Engine durchbrechen und dann eben was ganz Eigenes und ein eigenes kreatives Produkt machen. Ich glaube, die Einfachheit der Erstellung von Spielen ermöglicht eher viel mehr kreative Freiheit gegenüber, sage ich mal, den Einschränkungen, die sie vielleicht haben.
Wie beurteilen Sie denn die Zukunft in Sachen Engines? Was fehlt noch zum Beispiel?
Ich glaube, es wird weiterhin wird es um Performance-Optimierung gehen, das heißt Leistungsoptimierung gehen. Und das hängt natürlich nicht direkt von den Engines alleine ab. Es hängt natürlich den Leistungsfähigkeit der Rechner ab. Und daran werden sich die Engines eben weiter orientieren. Das heißt, sie werden mehr Funktionen im Bereich der künstlichen Intelligenz anbieten. Sie werden weiterhin mehr visuelle Optimierung anbieten. Und sie werden wahrscheinlich auch in der Usability sich weiter verbessern.
Halten Sie es für die Zukunft für denkbar, dass es Werkzeuge geben wird, die das Entstellen eines Computerspielers auch reinen Geschichtenerzählern möglich machen? Also, dass ich technisch quasi nicht mehr Expertise brauche, als einen Computer zu bedienen und dann mich nur noch damit beschäftige, in einer Spielwelt eine Geschichte zu erzählen und eine Spielmechanik zu etablieren, ohne überhaupt programmieren zu können?
Na, sagen wir so, man kann jetzt schon mit vielen Engines relativ viel machen, ohne jetzt programmieren zu können. Aber da kommen wir genau an diesen Punkt. Wenn ich kein Verständnis habe von Programmierung, dann, also ich muss nicht ein guter Programmierer sein, aber wenn ich es nicht habe, glaube ich nicht, dass es überhaupt auf Dauer möglich ist, dann nicht total gefangen zu sein in bestimmten Sachen. Also man muss sich das ganz ernst vorstellen. Also wenn man sagt, das ist eine künstlerische Tätigkeit, da muss ich schon verstehen, wie Software oder wie diese Systeme funktionieren, so wie ein Maler doch auch was von Farben verstehen muss, also von Materialien, von Farben verstehen muss. Das glaube ich schon. Und ich glaube nicht, dass Spiele jetzt unbedingt geschrieben werden als Geschichten. Ja, also das darf man nicht verwechseln. Spiele sind eben Erlebniswelten, die gebaut werden müssen, die gemacht werden müssen. Das hat wenig mit Drehbuchschreiben zu tun.
Computerspiele sind Erlebniswelten, die gebaut werden müssen, sagt Thomas Prämer, Professor an der HTW Berlin für Games Design. Das gilt in gewisser Weise auch fürs Radio und diese Erlebniswelt hat jetzt, so könnte man sagen, ihr letztes Level erreicht. Es folgt nun der Epilog und die Abspannmusik läuft auch schon. Die stellen wir gleich noch genauer vor. Nach uns kommen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit André Momo. Alle Links und Audios aus der Sendung finden Sie in unserem Blog unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und da gibt es auch die Netzmusik natürlich, von der wir jetzt noch ein Stück von Scott Holmes hören. Der 30-jährige Schotte beschreibt seine Musik als das Beste, was Emotionalität zu bieten hat. Und inspiriert wurde er dabei von den verschiedensten Musikstilen und Gefühlen. Das Ergebnis ist gefühlvoller Postrock, mit dem wir uns jetzt verabschieden. Always the Last to Know von Scott Holmes heißt dieses Stück.
Und wenn Sie wollen, können wir uns in der nächsten Woche wiederhören in Breitband zum Quadrat, dem Talkformat. Dort geht es um Live-Video-Streaming, Plattformen wie Junior oder Twitch und die Faszination daran. Es verabschieden sich Markus Richter
und Vera Lenz.
Tschüss.